Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Mit Vincent Leeb auf Radio Radieschen.
Juckreiz, Ausschläge und Geschwüre unter der Gürtellinie. Die Rede ist von sexuell übertragbaren Krankheiten, kurz STDs. Mit denen stecken sich immer mehr Menschen an. Bei der Behandlung und Vorbeugung von STDs sind in den vergangenen Jahrzehnten viele Verbesserungen gelungen. Aber wie war das früher? Geschlechtskrankheiten beschäftigen die Menschheit schon seit Jahrhunderten, lang vor der Entdeckung von Penicillin zum Beispiel. Im heutigen Wissenschaftsradio machen wir eine Zeitreise bis in die Antike und fragen nach, wie sexuell übertragbare Krankheiten in vergangenen Epochen erklärt und behandelt worden sind. Euch erwarten unter anderem gedehnte Harnröhren, Bodenausdünstungen, die sogenannte Vier-Säfte-Lehre und die dunkle Geschichte hinter dem heute verfügbaren HPV-Impfstoff. Bei mir im Studio zu Gast sind jetzt Laura Lick und Eduard Winter. Die beiden haben die aktuelle Ausstellung Safe Sex – Comeback der Geschlechtskrankheiten im Nahen Turm kuratiert.
Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Ich bin Kustos der pathologisch-anatomischen Sammlung. Ich weiß, das ist ein etwas veralteter Begriff. Man könnte es heutzutage als Sammlungsleiter bezeichnen. Aber nachdem es in der Sammlung schon seit 1796 einen Kustos gibt, haben wir uns gedacht, wir behalten das einfach bei, weil es irgendwie ganz cool ist auch.
Ja, und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum. Das ist, glaube ich, eh klar. Hintergrundrecherche zu verschiedenen Präparaten in dem Fall oder auch zu Fällen. Und so ein bisschen Museumsarbeit hier und da, was anfällt. Also.
Und jetzt Kurator der Ausstellung Safe Sex – Comeback der Geschlechtskrankheiten, über die wir heute sprechen. In den drei Zellen im Nahen Turm, wo diese Ausstellung zu sehen ist, da erfahren Besucherinnen und Besucher auch, wie STDs in früheren Jahrhunderten erklärt und behandelt worden sind. Da liest man dann unter anderem von Berichten aus dem alten Ägypten und aus der Antike. Welche historischen Quellen habt ihr denn für diese Ausstellung herangezogen? Was habt ihr da so in der Hand gehabt?
Der Großteil war Sachen aus dem 19. Jahrhundert, also Literatur aus dem 19. Jahrhundert. Hebra zum Beispiel haben wir uns einiges angeschaut, weil die auch leicht verfügbar sind. Die Blütezeit, vor allem diesen Paradigmenwechsel, also von der Humoralpathologie zur Zellularpathologie, halt im 19. Jahrhundert stattgefunden hat und da hat sich irrsinnig viel getan in der Medizingeschichte. Und die anderen historischen Quellen waren halt nicht im Original, muss man dazu sagen, sondern halt Kopien verfügbare von Galen zum Beispiel, auch eben Beschreibungen aus dem alten Ägypten, die man halt so findet. Da haben wir uns dann halt auf Fachliteratur beschränkt im Endeffekt.
Aber was war das Älteste, was ihr da in der Hand gehabt habt vor der Ausstellung?
Als Kopie war der Galen, der ja aus der Antike stammt, der ja ein römischer Schriftsteller war und der die Vier-Säfte-Lehre so aus heutiger Sicht begründet hat oder zumindest einmal niedergeschrieben hat.
Und jetzt ist schon mehrmals der Begriff Vier-Säfte-Lehre gefallen. Deshalb, was war die Vier-Säfte-Lehre und warum ist sie, wenn wir über STD sprechen, relevant?
Die Vier-Säfte-Lehre war ein Konstrukt in der Antike, das eigentlich aus dem antiken Griechenland kam. Kurz zusammengefasst hat der Mensch vier Säfte, nämlich die schwarze Galle, die gelbe Galle, Schleim und Blut. Und das Ziel muss sein, dass alle vier Säfte im Gleichgewicht sind, in gleicher Menge vorhanden sind im menschlichen Körper, dann ist er geistig und körperlich gesund. Und das war halt so das gängige Medizinmodell bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also mehr oder weniger 2000 Jahre lang hat man mit nach diesem Modell Menschen behandelt. Und da waren halt dann so Sachen dabei wie Aderlass. Wenn man zu viel Blut hat, dann muss man zur Ader lassen oder Schleim muss man irgendwie loswerden. Das waren halt so Beobachtungen, die die damaligen Ärzte gemacht haben, dass eben, man ist ja hin und wieder verschleimt. Das verwendet man ja heute immer noch, diese Begrifflichkeiten. Und mit den Geschlechtskrankheiten, die hat man halt auch versucht, da irgendwie hineinzubekommen. Also man hat schon gewusst, dass das irgendwie was mit sexuell übertragbaren Krankheiten zu tun haben muss. Aber die Übertragungswege waren halt nicht bekannt, dass man sich durch Bakterien oder Viren anstecken kann. Dieses Konzept gab es halt einfach nicht, weil man ohne Mikroskop, was man nicht sieht, ist dann halt auch schwierig, irgendeine Theorie zu entwickeln, vor allem bei der Krankheitslehre. Und deswegen hat man halt auch versucht, die Geschlechtskrankheiten oder sexuell übertragbare Infektionen in diese Vier-Säfte-Lehre irgendwie einzubauen. Und da gab es dann halt so Theorien von Miasmen und Ähnlichem oder schlechtem Blut. Und ja, in weiterer Folge dann kamen dann halt auch noch hinzu die liederlichen Lebensumstände.
Noch ganz kurz zur Erklärung, was sind Miasmen?
Bodenausdünstungen oder schlechte Ausdünstungen. Da kommt ja auch noch immer die gute frische Luft. Man muss lüften und Frischluft hineinlassen, um die Miasmen zu vertreiben. Ja, das hat sich ja bis heute gehalten, dass man die Fenster aufreißt, wenn frische Luft gesund ist.
Wenn wir heute über sexuell übertragbare Krankheiten sprechen, dann ist uns ja bewusst, dass die eben durch Sex übertragen werden können, aber nicht nur. Viele können ja auch über Blut zum Beispiel übertragen werden oder sonst wie. Also muss nicht unbedingt Sex im Spiel gewesen sein. Aber jetzt basierend auf eurer Recherche, wann haben denn Mediziner, ich glaube die männliche Form reicht in diesem Fall, wann haben die denn in der Geschichte zum ersten Mal rausgefunden, dass solche Beschwerden, die damals noch unerklärlich waren, also Ausschläge oder Ausflüsse zum Beispiel, auch durch sexuellen Kontakt ausgelöst werden können? Also wann ist zum ersten Mal diese Verbindung gelungen?
Diesen genauen Zusammenhang, das kam tatsächlich erst durch die Zellularpathologie, dass die Mediziner mal ins Mikroskop hineingeschaut haben. Und das erste Mal auch von Viren und Bakterien die Rede waren. Also das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat man dann erkannt, okay, es gibt Krankheitserreger und die können übertragen werden. Und dann hat man sich auch angefangen, die Übertragungswege anzuschauen. Also im Endeffekt würde ich sagen, auch Ende des 19. Jahrhunderts hat das schon langsam begonnen, dass man da Krankheitserreger festgestellt hat. Da war der Hebra auch sehr wichtig bei der Dermatologie. Deswegen gibt es ja in Österreich noch die Haut- und Geschlechtskrankheiten, weil das noch immer zusammengehört. Weil die meisten Geschlechtskrankheiten über die Haut sich zeigen, vor allem die ersten Symptome. Und da hat der Hebra die ersten Untersuchungen gemacht und so die ganzen Krankheitserreger-Nachweise, die sind dann halt so Stück für Stück gekommen. Also das war so Ende des 19. Jahrhunderts.
Und das war Ferdinand Hebra, der in Wien gelehrt und geforscht hat und der auch dieses Fach der Dermatologie maßgeblich etabliert hat, also der Haut- und Geschlechtskrankheiten.
Davor waren ja die Hautkrankheiten noch der internen Medizin, würde man heute sagen, also der Medizin zugeordnet. Und der Hebra hat sich dann das erste Mal überlegt, ob das auch wirklich so ist. Also er hat das einfach hinterfragt, das ganze Konzept, und hat das über die Krätze gelöst. Also der hat sich mit der Krätze selbst infiziert, um zu zeigen, dass das doch äußere Erreger sind. Also die Krätze, das sind ja dann Parasiten im Endeffekt, die Krätzmilbe. Und da hat er sich selber mit der Krätzmilbe angesteckt, um zu beweisen, dass Hautkrankheiten eben nicht aus dem Inneren kommen, also keine nicht durch eine Störung der vier Säfte auftreten, sondern dass das halt äußere Krankheitserreger sind. Und da war er maßgeblich beteiligt, das abzugrenzen, als eigenes Fach zu etablieren und von der internen Medizin wegzubringen. Also das einfach, da haben sich die ganzen Fachrichtungen auch schön langsam entwickelt, so im 19. Jahrhundert. Und der Hebra war halt in Wien bei der Dermatologie maßgeblich beteiligt und hat auch einen Hautatlas rausgebracht, der relativ lang als das Standardwerk galt. Also das war bis ins 20. Jahrhundert, da hat man den Hebra Atlas noch verwendet.
Und da haben wir jetzt gesprochen so um 1850 herum, aber sexuell übertragbare Krankheiten beschäftigen die Menschheit ja schon viel länger. In der Ausstellung ist zu lesen, dass Gonorrhoe die am längsten bekannte sexuell übertragbare Erkrankung ist. Die war schon in der Antike dokumentiert. Gonorrhoe, für alle, die das nicht kennen, ist auch bekannt als Tripper und beschreibt eine bakterielle Infektion, die unter anderem zu eitrigem Ausfluss führen kann. Und der Begriff stammt auch aus dem Altgriechischen und bedeutet Samenausfluss fälschlicherweise. Die Bakterien, die Gonorrhoe auslösen, sind aber erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden. Wir haben ja schon gehört, dass das 19. Jahrhundert dann medizingeschichtlich ganz bahnbrechend war. Wie hat man sich diese Krankheit früher erklärt, Gonorrhoe?
Das war tatsächlich durch die Vier-Säfte-Lehre. Da war einfach zu viel, ich glaube, es war zu viel Schleim, dass der Körper halt zu viel Schleim in sich hat und der muss halt irgendwie raus.
Und wie ist das dann behandelt worden? Weil heute wird es ja mit Antibiotika behandelt, aber die waren natürlich bis ins 20. Jahrhundert noch absolute Zukunftsmusik. Also was waren so häufige Behandlungsmethoden für Gonorrhoe?
Naja, man hat natürlich versucht mit so Kräuterheilkunde, würde ich das heute nennen, also mit verschiedensten Tinkturen und so weiter zu arbeiten, die man damals schon kannte. Und da hat man versucht, halt die Symptome zu lindern. Die Krankheit selber hat man eigentlich nie bekämpft, weil man die Ursachen nicht kannte.
Vielleicht auch mit Gebeten teilweise, weil das, was wir da jetzt beschreiben, ist ja auch hauptsächlich auch die europäisch-medizinische Perspektive auf diese Behandlungsmöglichkeiten. Also von der globalen damaligen Behandlung wissen wir im Westen, sage ich jetzt mal, noch kaum was mit Aberglaube oder allen möglichen anderen Mythen, woran die Menschen geglaubt haben. Also eben bei der Gonorrhoe haben wir vorher noch gesprochen, gab es einmal Ende des 19. Jahrhunderts die Idee, dass man die Harnröhre dehnt und dann für mehrere Stunden mit 45 Grad heißem Wasser spült. Und das hat dann natürlich zu Verbrennungen geführt und alles viel schlimmer gemacht. Also das war so eine der Methoden, die eben nicht wirklich was gebracht hat. Die dunklen Kapitel in der Medizin sind auch immer wieder erschreckend und konnten aus Platzgründen nicht in der Ausstellung einbringen. Die Geschichte von der Henrietta Lacks. Den Impfstoff, den wir heute gegen das HP-Virus haben, haben wir eigentlich wegen der US-amerikanischen Tabakbäuerin Henrietta Lacks. Und das weiß kaum jemand. Das war eben so, dass sie unregelmäßige Blutung hatte, dann in Baltimore ins Spital gegangen ist. Und das war eben eins der wenigen Krankenhäuser, die überhaupt schwarze Menschen behandelt haben. Und da hatte sie dann eben ein großes Krebsgeschwür am Gebärmutterhals und es wurde Gewebe entnommen, das ins Labor geschickt wurde. Und der behandelnde Arzt, Dr. George Gay mit E, behielt aber eine Zelle aus dem Geschwür und hat daran geforscht. Und so ist in weiterer Folge dann eben die Impfung entstanden.
Und zur Erklärung, also HP-Viren, humane Papillomaviren, die verursachen eben Genitalwarzen oft und dann in einer weiteren Folge können sie auch Gebärmutterhalskrebs oder auch Penis- und Analkarzinome.
Genau, da gibt es eben verschiedene, ist eine auslösen. Familie von Viren und
inzwischen gibt es eine Impfung, die.
Genau, die auch für alle Geschlechter sinnvoll ist.
Bei mir im Wissenschaftsradio zu Gast sind heute Eduard Winter und Laura Lick. Die beiden haben die Ausstellung Safe Sex – Comeback der Geschlechtskrankheiten kuratiert, die derzeit im Narrenturm zu sehen ist. Eine Krankheit, die in Europa seit Ende des 15. Jahrhunderts dokumentiert ist, ist Syphilis. Der erste dokumentierte Syphilis-Ausbruch war ja um 1495 unter französischen Soldaten und der Erreger hat sich dann schnell quer durch Europa ausgebreitet. Syphilis wird ebenfalls durch Bakterien ausgelöst und führt kurzfristig oft zu Ausschlägen und langfristig kann Syphilis auch Knochen zersetzen, ist also potenziell sehr gefährlich. Wie ist Syphilis denn dann damals beschrieben und erklärt worden?
Die Erklärung war die Strafe Gottes im Endeffekt, zum Großteil, dass das eben der liederliche Lebenswandel, sexuelle Ausschweifungen und so weiter, die dann dazu führen, dass Gott die Menschen straft mit solchen Seuchen. Das war noch der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, da war das noch weit verbreitet, diese Theorien, und das hat sich auch noch eine Zeit lang gehalten. Dieser liederliche Lebenswandel, das waren halt so die Erklärungen und halt die Ausdünstungen und da hat man verschiedenste Theorien entwickelt, aber meistens war es halt die Strafe Gottes.
Und Syphilis hat dann Europa auch ganz lang beschäftigt. Wie ist es dann vor der Erfindung von Penicillin dann behandelt worden? Das ist ja auch eine durchaus, ja, finde ich, angsteinflößende Geschichte.
Ja, also die ersten Symptome bei der Syphilis, also die, so Hautausschläge und ähnliches, die hat man halt zum Beispiel mit Quecksilber versucht zu behandeln, mit Quecksilbertinkturen. Das funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad, dass diese Ausschläge dann halt verschwinden. Nur versterben dann die Patienten sehr oft an einer Quecksilbervergiftung. Also sinnvoll ist es nicht und die Krankheit bekämpft man damit auch nicht. Man kann nur die Hautausschläge wegbekommen, zum Beispiel. Also das war so etwas. Und die Malaria-Therapie hat man gedacht, dass wenn man durch hohes Fieber die Erreger irgendwie abtöten kann. Und die Möglichkeit, hohes Fieber auszulösen, hat man durch Malaria sehr einfach. Und das waren halt so diese Versuche.
Und inwiefern sind sie geglückt?
Gar nicht. Also es hat schon bis zu einem gewissen Grad funktioniert, aber die Nachteile überwiegen definitiv einer Fiebertherapie. Bis sich das Penicillin und die Antibiotika weit verbreitet haben und überall verfügbar waren, hat es eine Zeit lang gedauert. Und dann kam ja auch, darf man nicht vergessen, der Fleming hat das Anfang, also in den 1920er Jahren entwickelt, also entdeckt. Und dann kam ja der Zweite Weltkrieg dazwischen. Das war ein ziemlicher Rückschritt logischerweise in der Entwicklung. Und bis sich dann die Antibiotika durchgesetzt haben, hat es gedauert.
Und was hat es mit diesen Nasenprothesen auf sich gehabt?
Ja, also die Syphilis zerstört eben Gewebe, also nicht nur im Körper drinnen, sondern auch äußerlich. Und da gibt es halt dann sehr viele Fälle, dass Nasen wegfaulen, auf gut Deutsch gesagt. Das Gewebe stirbt ab Und dann sind die Leute halt entstellt. Und deswegen hat man dann so Endoprothesen entwickelt, die man sich so auf die fehlende Nase so aufgebracht hat, mit aufgeklebt hat oder befestigt hat. Oder auch beim Auge. Das war dann zum Teil in der Brille integriert, dass man halt eine Brille aufgesetzt hat, wo man gar keine Brille gebraucht hat, mit Fensterglas drin. Und die eine auf der einen Seite war halt so eine Augenprothese, die man sich dann hineingesteckt hat in die Augenhöhle, um mehr oder weniger normal zu wirken. Und nicht aufzufallen, dass man nicht gleich sieht, dass man Syphilis hat.
Und was ich auch ein interessantes Detail fand, in der Ausstellung, Stichwort Syphilis, führt ja auch zu Haarausfall und deshalb sind eine bestimmte Art von Bärten im 19. Jahrhundert populär geworden.
Also vor allem die Backenbärte, der typische Kaiser Franz Josef Bart, den man kennt vielleicht noch. Bärte sind generell wieder in Mode gekommen. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich die Porträts so anschaut. So Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert noch, sind die meisten Männer glatt rasiert. Und so ab Mitte des 19. Jahrhunderts kommt dann diese Bartmode auf. Und dann sieht man, gibt es eigentlich fast keine Porträts mehr, bei denen die Männer glatt rasiert werden. Um einfach zu zeigen, dass man keine Syphilis hat.
Also ein Zeichen für Gesundheit,
genau.
Vitalität.
Ja. Und vor allem Gesundheit, dass man eben, der Bart wächst ohne Einschränkungen und dann ist man gesund.
Was ja auch nicht unbedingt so gewesen sein muss.
Nein, definitiv nicht, weil es muss ja nicht zu Haarausfall führen, zwingend.
Und viele sexuell übertragbare Krankheiten in einem ersten Stadium verursachen ja gar keine Symptome und können aber trotzdem weitergegeben werden an dieser Stelle.
Ja, vor allem die Syphilis.
Was ich den Interessierten empfehlen würde, wäre, dass es auf jeden Fall besser ist, die Krankheitsbilder zu den Geschlechtskrankheiten und sexuell übertragbaren Infektionen bei uns im Museum das erste Mal kennenzulernen, anstatt zu Hause. Und es ist immer wieder schön, wenn man dann nach Hause geht und weiß, dass man heute lebt und in Österreich lebt und dann einen Zugang zu so einem guten Medizinsystem hat. Was auch immer man sich einfangen kann, es gibt heute andere Lösungen als auch die Behandlungsmethoden, die im Museum gezeigt werden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Dankeschön. Für die Einladung.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Am Dienstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.